Moin und herzlich willkommen zur zweiten Lektion. Mein Name ist Jennifer Schneider und ich bin heute zu Gast bei Frau Ulla Lauterbach. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin, war viele Jahre als Lehrerin für Pflegeberufe tätig und ist mittlerweile Koordinatorin und Palliativ-Care-Fachkraft in einem ambulanten Hospizdienst in Hamburg. Darüber hinaus engagiert sich Frau Lauterbach im Netzwerk Palliative Geriatrie und ist im Vorstand der Fachgesellschaft Palliative Geriatrie. Hallo Frau Lauterbach.
Hallo Frau Schneider.
Gemeinsam wollen wir ja heute über die Grundlagen der palliativ-geriatrischen Versorgung sprechen. Wie erwähnt, sind Sie ja bereits seit vielen Jahren in diesem Bereich aktiv. Vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst. Was begeistert Sie so an Ihrer Arbeit?
Das ist ja eine gute Frage und kurz zusammengefasst, glaube ich, geht da gar nicht. Meine Vision, seit ich Krankenschwester bin, ist, dem Menschen ein menschenwürdiges, gutes Sterben zu ermöglichen. Und jetzt im ambulanten Hospizdienst bin ich genau da, wo ich immer hin wollte. Ich gehe zum Erstgespräch und gucke in dem System, was ist dran, was wird gebraucht. Dann schicke ich meine Ehrenamtlichen los und dann begleiten wir wirklich den Menschen in seinem System mit allen An- und Zugehörigen, dass es ein gutes, menschenwürdiges Sterben möglich ist. Und schön wäre es doch, wenn es in ganz Hamburg, erstmal in ganz Hamburg und später in ganz Deutschland wirklich verbessert wird. Dafür brenne ich.
Damit haben Sie auch schon gut übergeleitet und wir sind mitten in der Thematik angekommen. Wenn wir über die Grundlagen der palliativ-geriatrischen Versorgung sprechen wollen, sollten wir zu Beginn vielleicht einmal klären, was ist überhaupt ein geriatrischer Patient und ab welchem Alter wird man als geriatrisch bezeichnet?
Wenn man den Begriff Geriatrie sich erstmal anguckt, das ist die Lehre der Erkrankung der alten Menschen. Also ist ein geriatrischer Patient ein alter Mensch, der entsprechend die Alterserkrankung hat. Ich würde mal sagen, nach der Berufstätigkeit, wenn man in Rente gegangen ist, wenn das ab 65 vielleicht und unendlich.
Genau, da haben Sie recht tatsächlich. In der Literatur ist es ab 65, man unterscheidet halt zwischen den jungen Alten, den Alten und tatsächlich, wie Sie auch gesagt haben, zwischen den Hochbetagten, die dann ab 80, 85 Jahren gelten. Und was sind denn Ihrer Meinung nach typische Eigenschaften oder typische Merkmale geriatrischer Patienten?
Das sind die alten Menschen, ob nun hochbetagt oder jünger, die die klassischen Erkrankungen des Alters haben. Also die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, chronische Herz-Kranzgefäß-Erkrankungen, PAVK, die ganzen Lungenerkrankungen, Nervenerkrankungen, die wirklich typisch des Alters, also eigentlich typisch des Alters sind.
Das heißt, da höre ich bei Ihnen auch raus, dass das Wort Multimorbidität schwingt damit. Das heißt, dass ich oder die Patienten von zunehmenden Erkrankungen oder Mehrfacherkrankungen gleichzeitig betroffen sind und dadurch auch in eine funktionelle Abhängigkeit von externen Personen oder auch Pflegediensten geraten können. Also sei es nun Angehörige, das muss ja nicht immer ein Pflegedienst sein, von dem ich abhängig bin, sondern nur zum Beispiel von meinen Angehörigen.
Ganz genau, genau, dass ich mich selber nicht mehr versorgen kann. Genau. Also das große Thema der Demenz ist ja auch bei dieser Gruppe Patienten oder Bewohnern, Menschen dabei. Das ist ja ein großes Thema, was sich gerade erst entwickelt. Also wo jetzt, wo es Zahlen gibt, dass das wirklich ansteigen wird und dass das für uns ein großes Problem wird. Und wenn das keine geriatrischen Menschen, also geriatrische Patienten sind, weiß ich auch nicht.
Und wann ist dann Ihrer Meinung nach ein geriatrischer Patient palliativ? Wo ist da die Unterscheidung?
Ja, das ist eine spannende Frage und das hat man sich all die Jahre schon immer gestellt. Wenn man zurückguckt auf die Geschichte, die Palliativ-Care ist ja entstanden, wirklich für die Betreuung, Behandlung tumorerkrankter Menschen. Und das sind dann ja auch die jungen Menschen. Und dann hat man festgestellt, dass ein alter Mensch, der aufgrund seiner Alterserkrankung die gleiche Symptomlast aus unterschiedlichen Gründen haben kann und entsprechend auch den Bedarf hat, palliativ versorgt zu werden. Und dann gab es Vorreiterinnen, die sich das angeguckt haben, gesagt haben, was ist denn mit dem demenzerkrankten Menschen, der Schmerzen hat, die nicht in den Griff bekommen zu sind. und dass nicht rumgedoktert wird und wir probieren alles aus, sondern dass man dann das Wissen aus der Palliativbehandlung dann dazugenommen hat.
Das heißt letzten Endes nicht das Vorliegen einer nicht kurativen Erkrankung, einer Erkrankung, die ich nicht mehr heilen kann, macht einen Patienten oder auch einen geriatrischen Patienten palliativ, sondern eher Merkmale wie eine deutlich begrenzte Lebensprognose durch die Erkrankung oder zum Beispiel auch sowas wie entgleiste Symptome vielleicht?
Ja, genau. Das ist das große Wort dabei, die entgleisten Symptome, die Symptomlast, die nicht in den Griff zu bekommen ist. Das ist so, glaube ich, das wichtigste Wort dabei.
Das heißt, das wäre für uns ja auch ein Merke, was wir uns merken müssen in diesem Zusammenhang. Nicht jeder ältere, hochbetagte Mensch, der an vielen Erkrankungen gleichzeitig leidet, ist automatisch palliativ.
Nein, überhaupt nicht. Wenn es ihm gut geht damit und wenn er mit seinen Medikamenten gut eingestellt ist und mit dem Hausarzt oder mit seinen Fachärzten gut im Dialog ist und alle Medikamente entsprechend selber nehmen kann und hat sich und seine Krankheit, sein Leben gut im Griff, ist er weder geriatrischer Patient noch ist er Palliativpatient. Genau. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn das eben nicht mehr geht, wenn eine Symptomlast so hoch ist, dass der Hausarzt das nicht mehr in den Griff bekommen kann, spätestens dann muss ein Palliativarzt mit drauf gucken. Glaube ich. Und spätestens dann ist er ein palliativ-geriatrischer Patient.
Und was macht jetzt genau die palliative Geriatrie aus? Und vor allem auch, wie kann die palliative Geriatrie von der normalen, in Anführungszeichen, Hospiz- und Palliativversorgung abgegrenzt werden?
Ob sie abgegrenzt werden muss, weiß ich gar nicht, weil es soll ja alles Hand in Hand gehen. Also wenn wir auf das Kurative gucken, das bleibt ja noch dabei. Also es wird kurativ im Sinne von Heilung gibt es nicht mehr, wenn ich eine lebensverkürzende Erkrankung habe. Aber kurativ im Sinne von eins dieser Symptome zu heilen, zu verbessern. Der palliative Ansatz ist wirklich dann gegeben, wenn die Symptomlast so groß ist, im körperlichen Bereich, aber auch in dem, wenn man den Total Pain-Komplex mit anguckt, also wirklich die Seele, der Seelenschmerz, wenn der mit dabei ist, der wird auch immer mit angeguckt. Oder auch wenn die Angehörigen nicht mehr weiter wissen und ein Pflegedienst sagt, wie soll es denn jetzt hier weitergehen, dann ist spätestens ein Palliativ-Setting angezeigt.
Das heißt, die palliative Geriatrie, wenn ich das bei Ihnen jetzt richtig verstanden habe, vereint die Prinzipien der Geriatrie mit denen der Hospiz- und Palliativversorgung?
Ja.
Und im Bereich der Palliativversorgung werden Patienten ja multiprofessionell und durch ein multiprofessionelles Team betreut. Ist das auch für den Bereich der palliativen Geriatrie vorgesehen?
Ganz genau. Und das macht eben dann das Gute aus, dass all das Wissen aus der Palliativ-Care-Versorgung wird in die palliative Geriatrie mit übernommen. Der Blick aber, den man unterscheiden muss dabei, ist, dass wir bei der palliativen Geriatrie den alten Menschen im Blick haben. Und der alte Mensch hat andere Sorgen, andere Probleme, andere Schmerzen als ein junger 25-jähriger Mensch, der eine Tumorerkrankung hat. Das Umfeld ist ein anderes. Wie oft sind die alten Menschen alleine und es geht zu Hause gar nicht mehr zu regeln? Wie oft ist aus der Biografie herauszusehen, ein Kriegstrauma noch irgendwie dabei. Und dieser Schmerz bricht auf und dann nützt eine normale Schmerztablette nichts mehr, sondern dann ist das Gespräch das Wichtigste. Und wenn wir das multiprofessionelle Team angucken, dann haben wir den Hausarzt und das Pflegeteam, dann haben wir einen Palliativarzt, wir haben Palliativfachkräfte, Pflegekräfte, wir haben einen ambulanten Hospizdienst mit den Ehrenamtlichen, die eben wirklich nur für die Seele, fürs Dasein zuhören sind. Wir haben vielleicht einen Seelsorger, wir haben einen Psycho-Onkologen.
Vielleicht auch einen Ergotherapeuten?
Vielleicht einen Ergotherapeuten, vielleicht auch einen Logopäden nochmal. Also im Grunde das ganze Programm darf benutzt werden. Und wichtig finde ich dabei zu wissen ist, der Mensch hat eine lebensverkürzende Erkrankung und macht sich auf dem Weg zum Sterben, hat aber das Recht auf alle diese Profession, um seine Lebensqualität zu verbessern.
Sie haben vorhin auch die Biografiearbeit angesprochen und auch jetzt der letzte Satz, da finde ich, klingt für mich auch sehr raus, dass die palliative Geriatrie auch die gesellschaftliche Anerkennung für ältere Menschen fordert und diese großen Leistungen, die sie im Verlauf ihres Lebens bewirkt haben.
Ja, genau. Cicely Saunders hat schon den Satz geprägt, obwohl sie wirklich ja nur auf die Tumorerkrankten damals geguckt hat: Du bist der, der du bist, der du warst und der du sein wirst. Und bis zum letzten Atemzug wollen wir dich wertschätzen. Und du bist nicht ein sterbender Mensch, sondern du bist ein Mensch mit deiner Geschichte, mit deiner Biografie. Und das ist der Ansatz der palliativen Geriatrie. Mit dem Wissen um vielleicht Kriegserfahrung, mit dem Wissen um, ich habe ein Kind im Krieg verloren, mit dem Wissen der dementiell Erkrankten, dass wir ganz anders drauf gucken müssen, dass wir eine ganz andere Kommunikation haben müssen als mit dem jungen Menschen, der an Krebs erkrankt ist.
Und trotzdem hat auch die palliative Geriatrie, möchte die das Bewusstsein dafür schaffen, dass der Tod als oder das Sterben auch ein Teil des Lebens sind. So wie die Geburt ein Teil des Lebens ist, so ist auch der Tod und das Sterben ein Teil im Sinne einer Ordnung des Lebens tatsächlich. Beides gehört dazu. Es ist Anfang und Ende und nicht, das, nicht etwas Schreckliches, Unausweichliches, sondern eher ein Es gehört dazu.
Ganz genau, so sehen wir das auch. Und der Blick auch nochmal darauf, Sterben ist erlaubt und palliative Geriatrie will ein Leben nicht verlängern. Also wenn man mit einem Palliativarzt reden würde, angenommen Frau Lauterbach ist 85 und will nicht mehr essen und ist multimorbide und sagt, ich will nicht mehr essen und ich will nicht mehr trinken, dann würde der Palliarzt und das Palliteam das unterstützen und das wäre erlaubt. Und es würde geguckt werden, eine gute Mundpflege und dass der Mund nicht austrocknet, dass die Lippen nicht spröde werden. Aber ich müsste nicht mehr essen und trinken. Die Schulmedizin, die guckt auf, jetzt muss eine Infusion gegeben werden, eine PEG gelegt werden oder so. Und die große Angst der Pflegekräfte ist dabei immer, wir dürfen ihn nicht verhungern oder verdursten lassen. Und die Patienten nicht. Die Angehörigen sagen das eben genauso. Und wenn eine Infusion läuft, dann ist es wird ja noch was getan, weil sich noch nicht verabschiedet wurde, weil noch nicht das Leben sortiert wurde, weil noch nicht geredet wurde über Sterben und Tod, weil noch Dinge unausgesprochen sind zwischen Ehepaaren, weil die Beerdigung noch nicht geregelt ist und so. Und deswegen muss künstlich, vermeintlich, das Leben erhalten werden. Und die palliative Geriatrie sagt, wenn ich sage, ich will nicht essen und ich will nicht mehr trinken und ich möchte auch nicht mehr leben, das wäre so der erste Satz, den man sich als Pflegekraft vielleicht so ins Herz schreiben muss. Wenn ein Patient sagt, ich will nicht mehr, dann muss die Ursache erforscht werden. Und wenn er dabei bleibt und immer weiter dabei bleibt, dann spätestens muss ich gucken, was kann ich dafür tun, dass das jetzt ein gutes Sterben wird. Und nicht, jetzt hänge ich noch ganz viel Infusionen an und versorge ihn mit Ernährung und so, weil ich das nicht aushalten kann, dass dieser Mensch stirbt. Palliative Geriatrie heißt immer auch über den Tellerrand hinaus gucken und gucken, die Bedarfe und Bedürfnisse des Menschen wirklich im Blick zu halten. Und wenn ich nicht essen will, dann muss ich nicht essen, wenn ich palliativ versorgt werde.
Und trotzdem oder vor allem deshalb auch stellt sich die palliative Geriatrie ja ganz und auch die Hospiz- und Palliativversorgung ja gegen den assistierten Suizid, weil wir das Leben bejahen wollen, weil wir Patientinnen darin unterstützen wollen, ihren Weg zu gehen und sie durch die Symptomkontrolle in einem würdevollen Abschied zu begleiten.
Ganz genau. In anderen Ländern ist ja der assistierte Suizid erlaubt oder die Sterbehilfe anders erlaubt als in Deutschland. Und da gibt es Fälle von alten Ehepaaren, die sagen, wir wollen nicht mehr leben. Wir sind jetzt so alt und werden so pflegebedürftig und wir wollen unseren Kindern nicht zur Last fallen. Da kriegt jeder palliativ denkende Mensch Gänsehaut und sagt, so kann es doch nicht sein. Sondern ich glaube, der Punkt ist, wir fragen, was willst du? Was willst du, was brauchst du und was kann ich tun? Also wir gucken auf diesen ganzen Menschen und gucken auf das Individuelle, was ist jetzt hier gebraucht. Und zu sterben, weil wir den Angehörigen nicht zur Last fallen wollen, was für ein gruseliger Gedanke.
Das hat ja auch etwas mit der Definition von wertvoll tatsächlich auch zu tun. Ne? Nur weil ich vielleicht bettlägerig bin und sehr stark pflegebedürftig bin, heißt das ja nicht, dass ich keinen Wert mehr für meine Familie, für meine Gesellschaft habe. Mein Wert liegt vielleicht in etwas ganz, ganz anderem als in meiner körperlichen Präsenz auch. Ne?
Ja, ganz genau. Und dann auch wieder das System, was ich ja so gerne erwähne. Dann wird geguckt, wo sind jetzt die Enkelkinder? Und dann nehme ich mir auch die Enkelkinder zur Seite und rede mit denen, selbst mit Kleinkindern, und gucke, was braucht ihr jetzt, wenn ihr seht, dass Oma oder Opa so krank da niederliegt? Also was braucht ihr an Wissen? Was braucht ihr an Unterstützung von mir? Bei den Ehrenamtlichen ist es ja so, die gehen vielleicht auch mit den Kindern mal eine Runde draußen Fußball spielen, damit Angehörige, also die Mütter, also die Kinder von dem alten, erkrankten Menschen, sich um den Vater vielleicht kümmern, und dann werden ihre Kinder vielleicht ein bisschen bespaßt. Also immer im ganzen System gucken. Will nicht sagen, wir gehen mit den Kindern Fußball spielen, damit das andere alles klappt, aber das wäre eine Option, die man mitdenken könnte. Und das ist das, dass wir jeden fragen, was brauchst du? Und ganz oft ist es so, dass die An- und Zugehörigen fragen, oder das nicht fragen, dass sie ganz erstaunt sind, wenn wir kommen und sagen, so, der Mann ist versorgt, die Frau ist versorgt, wie geht es Ihnen? Dann fallen die um, weil die sagen, das hat mich noch nie einer gefragt. Und das, glaube ich, ist der Riesenunterschied zu diesem palliativ-geriatrisch Denkenden, dass alle gefragt werden und dass jeder im Blick ist und dass es würdevoll ist, also ein würdevolles Miteinander in jeder Begegnung, glaube ich.
Jetzt haben wir schon ganz viel über palliative Geriatrie gesprochen. Können Sie die Ziele und Aufgaben der palliativen Geriatrie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen?
An erster Stelle würde ich die Symptomlastlinderung setzen. Also ein Mensch, der palliativ betreut ist, der soll keine Schmerzen haben, keine Luftnot haben, kein Unwohlsein, keine Unruhe, keine Angst. Obstipation, Durchfall wird angeguckt, Übelkeit, Erbrechen wird angeguckt. Also alle möglichen Symptome seiner Erkrankung werden angeguckt und dagegen soll gesteuert werden. Das Ziel ist immer, dass der Mensch selbstbestimmt bleibt, dass er individuell für sich entscheiden darf und dass er sie die Bestimmer sind. Ein Palliarzt würde nie sich darüber hinwegsetzen, das muss jetzt so und so gemacht werden, sondern dann wird geguckt, okay, Sie wollen das unterbrechen oder Sie wollen dieses Medikament nicht mehr nehmen, dann zu gucken, wie können wir das dann anders irgendwie regeln.
Und wann sollte palliative Geriatrie oder auch palliative Versorgung Ihrer Meinung nach beginnen?
Immer dann, wenn irgendeiner aus dem System, sei es eine Pflegekraft, weil ein Pflegedienst nach Hause kommt, sei es im Altenheim, wenn eine Pflegekraft sagt, ich weiß nicht mehr, wie es hier weitergehen soll. Ich habe keine Idee, was wir noch tun können, dass wir Schmerzen in den Griff kriegen, was wir noch tun können, dass dieser Mensch mal wieder lächelt, dass es ihm mal wieder gut geht. Wir sind irgendwie am Ende der Fahnenstange. Ich weiß nicht weiter. Wenn das eine Angehörige sagt, ich weiß nicht, wie ich das hier zu Hause noch regeln soll. Immer dann, wenn es viele große Fragezeichen gibt und wenn das Gefühl ist, jetzt ist irgendein Punkt also wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir nicht gut mehr für den Menschen sorgen können. Und dann, glaube ich, sollte die palliative Bedeutung irgendwie ins Spiel kommen.
Das heißt ja dann auch möglichst frühzeitig, also sobald. Ich könnte mir vorstellen zumindest, dass die Gefahr besteht, dass dieser Zeitpunkt auch verschleppt wird. Ja. Das heißt, sobald gemerkt wird, dass es eine Zunahme chronischer Abhängigkeit gibt oder die Hilfebedürftigkeit immer größer wird, die psychischen Nöte immer größer werden, das gesamte Paket, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, sich immer mehr auftürmt, dass deshalb eine frühzeitige Beteiligung und Integration aller sehr zielführend ist.
Ja, genau. Und wenn wir uns mal ein klassisches Altenheim angucken, die Pflegekräfte haben leider nicht mehr die Zeit, die sie früher hatten. Und sie haben nicht mehr die Zeit der Zuwendung, die sie ja auch früher hatten. Jede Altenpflegekraft, die losgezogen ist, für alte Menschen zu sorgen, hatte den Blick auf, ich will rundum alles für ihn gut zurechtbringen. Das ist ja leider heute nicht mehr so im Pflegenotstand. Und deswegen finde ich es doppelt wichtig zu wissen, es gibt palliative Fachkräfte, es gibt die SAPV-Versorgung. Ich kann mir Unterstützung von außen dazu holen. Für die Pflege, also die Pflege machen die Pflegekräfte weiter, aber die Palli-Pflege, die diesen Menschen insgesamt anguckt und mit den Pflegekräften gemeinsam dann ja überlegt, was ist jetzt zu tun, welche Medikamente sollen wir wie ändern, die immer im Gespräch sind. Das heißt, ich als Pflegekraft kriege jemand an die Hand, der noch ein bisschen mehr Wissen hat als ich und der mich unterstützen kann. Die Angehörigen kriegen jemand an die Hand, die nochmal mir zeigen können, vielleicht wie eine Mundpflege geht, wie gelagert werden kann. Selbst dahin, dass ihnen gezeigt wird, wie eine Subkutanspritze gegeben wird, wenn eine Morphingabe mehr nötig ist. Dass also immer nur einmal der Status quo festgelegt ist, geguckt wird und dann kann dieses System das wieder alleine schaffen, weil sie jetzt wissen, was dürfen sie tun, was kann ich bei Bedarf machen.
Das heißt, die Botschaft an alle Beteiligten wäre ja da in dem Sinne, du bist nicht allein. Also Pflegekräfte können sich auf andere Dienste und Einrichtungen gegebenenfalls an der Versorgung teilhaben. Und auch ich als Pflegekraft bin nicht allein mit meinen Gefühlen und meinen Sorgen und Nöte, die vielleicht durch diese Betreuung auch bei mir selber angestoßen, aufgeworfen werden. Die Angehörigen wissen, du bist nicht allein. Ich bin als Pflegekraft für dich da. Ich bin als ambulanter Hospizdienst für dich da. Es gibt, jede Schulter hat im Prinzip eine andere, an die sie sich anlehnen kann, sodass nur weil ein Rädchen ausfällt, nicht das ganze System versagt.
Ja, genau. Das ist eine wunderbare Zusammenschreibung. Und also ich sehe immer so ein Bild, wirklich ein Netzwerk. Und ein Netzwerk ist das Netz ist nur so gut und es fällt keiner durch, wenn das Netz gut gewoben ist. Und wenn wir viele, viele, viele Stricke haben, die diese Löcher stopfen. Und ich als Pflegekraft, ich werde gesehen. Ich werde in meiner Not gesehen und jemand anders guckt jetzt mit, was brauchst du auch? Genau, also ich glaube, dieses Ich werde gesehen ist so ein schönes Bild auch in der palliativen Geriatrie. Der Bewohner wird gesehen mit all seinen Nöten, aber auch das Team wird gesehen. Und es gibt die ethischen Fallbesprechungen, wo dann mit den Angehörigen, mit einem Palliarzt, mit dem, wenn es noch geht, mit dem Betroffenen, mit dem Pflegeteam, mit dem SAPV-Team, mit der Koordinatorin eines ambulanten Hospizdienstes, die wirklich zusammengesetzt wird und geguckt, wo stehen wir jetzt, was ist jetzt gerade dran, was sagt der Betroffene, will ich nicht mehr, will ich nicht mehr, will ich noch, palliative Geriatrie heißt ja auch, er darf noch alles wollen, das ist ja nicht, wir setzen alles ab, sondern er bestimmt eben, aber wir gucken, dass es ihm rundum gut geht.
Das ist ja, glaube ich, auch zumindest gebräuchlich sehr oft dieser Gedanke, Palliativversorgung ist die Abwesenheit von Therapie und die Abwesenheit von wir machen was, sondern wir lassen die Person jetzt einfach in Ruhe sterben. Und das ist ja, so habe ich das jetzt bei Ihnen gerade rausgehört, auch gar nicht der Fall, sondern es gibt viele Optionen. Sie haben am Anfang gesagt, Rehabilitation, dass einfach die Ressourcen, die noch da sind, tatsächlich auch gefördert werden.
Ja, natürlich, weil es wäre ja schrecklich, wir würden ihm alles abnehmen. Was ist das denn für eine Lebensqualität? Also ich habe eine infauste Diagnose, also eine Diagnose, mein Leben ist verkürzt, ich werde sterben und jetzt kommt jemand und macht alles für mich. Das wäre doch schrecklich. Also die Menschen, die das können, werden auch angeleitet, selber ihre Subkutanspritze zu geben oder die Medikamente selber zu stellen. Nur irgendwann, wenn es dann ins Sterben geht, dann lassen diese Qualitäten ja nach. Dann muss es ja übernommen werden. Aber im Vorfeld wird immer geguckt, was kannst du alleine? Und das ist doch total wichtig. Oder meine Lagerung, was kann ich alles tun? Wie lege ich mir meine Kissen zurecht, dass ich gut liege? Welche Creme benutze ich wie? Das ist doch ganz schön, welche Öle darf ich benutzen, um besser durchzuatmen oder so. Und dahin angeleitet zu werden und Alternativen anzugucken, also nicht nur die Schulmedizin. Man sagt ja immer so, die Schulmedizin sagt, sie sind austherapiert. Ich kann nichts mehr für sie tun. Der Palliarzt oder das Palli-Denken wäre, setzt dann ja erst ein und sagt, jetzt geht es ja erst richtig los. Also es heißt ja nicht, wir machen gar nichts, sondern wir machen alles, was nötig ist. Aber alles, was der Mensch will. Und sobald er sagt, nicht mehr, dann.
Sie haben jetzt ja häufiger auch schon über Symptommanagement gesprochen. Was sind denn weitere Schwerpunktthemen Ihrer Meinung und Ihrer Einschätzung nach im Bereich der palliativen Geriatrie?
neben des klassischen Symptommanagement ist das große Thema Dasein, Zuhören. Also das, was die SHPV-Versorgung ausmacht, ist, die haben einen ganz anderen Zeitschlüssel für einen Menschen. Wenn ich die ambulante Versorgung angucke, da wird es ja minutiös alles abgerechnet. Da gibt es die ganzen Leistungskataloge und dann wird geguckt, das musst du in so und so vielen Minuten schaffen. In der Palliativversorgung wird so nicht gerechnet. Das heißt, ich habe erstmal mehr Zeit. Die Palli-Fachkraft hat mehr Zeit, mit dem Pflegedienst zu reden und zu gucken, was machen wir hier gemeinsam. Also das Zeitkontingent ist das große. Das ist das große Geschenk. Ich bin da, ich habe Zeit, ich höre dir zu. Das ist so dieser große Punkt. Ich setze mich auch mal hin. Ich mache nicht alles im Stehen und schnell, 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 sondern ich setze mich hin und ich weiß, ich habe die Zeit. Also was für ein Luxus. Und diesen Luxus, dieses Geschenk, wenn das die Pflegekräfte in Anspruch nehmen und dann wieder zusammen Hand in Hand arbeiten, was für ein Geschenk für den sterbenden Menschen.
Das heißt in der Hinsicht ganz, ganz viel Kommunikation und aktives Zuhören auch.
Ja. Genau, und alle Palliativpflegekräfte sind ja nochmal speziell geschult in diesem aktiven Zuhören. Was bedeutet es eigentlich, wenn er sagt, ich will nicht mehr leben? Was heißt das? Was sagt er damit? Will er jetzt wirklich morgen sterben oder will er so nicht mehr leben? Also ich glaube, palliative Geriatrie oder palliative Versorgung, Palliativcare guckt immer auf die Ursache. Was ist der Grund, dass jetzt heute nicht mehr gegessen wird? Ist das heute so oder ist das fortlaufend? Weil ich weiß, wenn ich nicht esse, kann ich damit mein Leben verkürzen. Und dann wird geredet und dann wird also zugehört. Was ist das Thema dahinter? Und manchmal ploppen Sachen aus dem Krieg auf und dann geht es eigentlich noch darum, das nochmal zu erzählen. Vielleicht da nochmal so eine kleine, ja, wie eine Beichte ablegen und eine ganz kleine Absolution zu kriegen, vielleicht. Und das darf jeder Mensch tun, zu sagen, jetzt sind sie froh, dass sie das losgeworden sind. Ich muss das ja nicht entschuldigen oder ich muss ihm nicht verzeihen, das ist ja nicht mein Job. Aber das Zuhören und dem Menschen ein Gefühl geben von, mir wurde zugehört und ich bin es losgeworden, weil mit Problem zu sterben, ist ja auch ganz schrecklich. Und viele können nicht sterben, weil sie Angst haben vor irgendwelchen Themen, die noch nicht behandelt wurden. Manche Menschen träumen auch schon vor diesem Sterben in den Nächten von der Hölle, weil sie glauben, sie kommen in die Hölle. Wie schrecklich ist das denn, wenn ich das keinem erzählen kann?
Das macht einem nur noch mehr Angst.
Ja, genau. Ja. Und Angst nehmen ist, glaube ich, das große Thema. Sicherheit geben, Vertrauen schaffen, eine Beziehung aufbauen. Also in der palliativen Geriatrie gibt es auch Bezugspflegekräfte. Das wechselt eben nicht ständig. Und dann habe ich einen Menschen, der zu mir kommt und dann Sätze wie, und sie kommen wirklich nur zu mir und sie bleiben auch ein bisschen, das ist das größte Geschenk, das ist unfassbar.
Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach auch sowas wie Ernährungsmanagement und Flüssigkeitszufuhr am Lebensende? Weil aus meiner beruflichen Erfahrung ist das immer wieder ein sehr kritisches Thema, über das man mit allen Beteiligten sehr streiten kann oder auch sehr viel diskutieren kann, weil es da eben unterschiedliche Ansichten zu gibt. Was nehmen Sie da wahr?
Das kann ich nur unterstreichen, das stimmt so, weil jeder, der befragt wird, hat ja auch den anderen Blick darauf. Frage ich die Angehörigen, die wollen gerne, dass der Mensch weiterlebt. Frage ich die Pflegekräfte, die haben ganz oft Angst davor, dann lasse ich ihn ja verhungern. Also der MDK ist so ein Schwert, was so über uns hängt, weil der BMI muss stimmen und die Flüssigkeitsgabe an diesem Tag muss stimmen und darauf guckt das Palliativ nicht mehr. Palliative Geriatrie heißt, ich muss keine Mindestmenge an Trinken heute zu mir nehmen, sondern ich trinke das, was ich glaube, was ich möchte. Ernährung, wenn ich nicht essen will, dann wird keine PG gelegt, weil ich entscheide das mit. Aber das Problem ist, wenn ich dement bin und das nicht mehr entscheiden kann, dann muss ich das eben rausfinden über nonverbale Kommunikation, über die Gespräche mit den Angehörigen, die hoffentlich wissen, was dieser Mensch will, um dann entscheiden zu können, möchte er weiter essen oder nicht. Und wenn ein demenzerkrankter Mensch den Mund zumacht und den zusammenkneift und die Lieblingsspeise angeboten wird und er lässt den Mund zu, deutlicher wird es nicht. Und dann darf ich nicht den Mund aufreißen oder den Wanggriff machen und sagen, ich kriege hier jeden Menschen zum Essen und am Ende sagen, bei mir hat er aber den Teller leer gegessen. Das wird in der palliativen Geriatrie nicht gemacht. Die Angst der Pflegekräfte, da zu gucken, unterlassen ist keine gute Pflege, ist im palliativen Sinne komplett anders. Unterlassen ist dann das Gute. Also weg von den Standards, weg von Regelwerk, weg von es muss so sein.
Unterlassen kann ja, so höre ich es bei Ihnen jetzt gerade raus, in bestimmten Situationen ja auch einfach der Respekt gegenüber dem Individuum sein, was mir gegenüber sitzt und was es mir gerade zum Ausdruck bringt oder sie.
Ja, ganz genau, genau.
Dass ich das wahrnehme als Pflegekraft, ist ja auch ein, wie ich finde, eine Wertschätzung dem Patienten gegenüber. Ich nehme wahr, sie möchten das gerade nicht essen und ich respektiere das.
Ganz genau. Das, glaube ich, ist so das Allerwichtigste. Den Menschen in seiner Ganzheit wahrnehmen und gut beobachten. Also bei der Körperpflege kann ich gucken, wo sind Schmerzen, wann wird sich gekrümmt, wann wird die Stirn zusammengezogen, wann ballt sich eine Faust oder so. Also das geht nicht nur um das Waschen an sich, weil das ist nicht die Aufgabe, sondern dabei zu gucken. Und wenn ich das als Pflegekraft wahrnehme und gucke und dann denke ich, ich gebe vorher mal Schmerzmittel, dass bei einer Grundpflege jemand schmerzfrei gewaschen wird. So. Und wenn ich merke, das hilft alles nicht, was ich hier alleine für mich mache, dann darf ich mir eben Unterstützung dazu holen. Und ich finde, das Wichtige ist, es darf nicht als Konkurrenz gesehen werden, sondern es ist das Geschenk obendrauf. Meine Pflege ist gut, mein Ansatz ist gut und jemand kommt dazu und unterstützt mich.
Professionelle Pflege soll entlasten und nicht belasten.
Ja, genau. Ja, mich auch nicht. Also das ist ja das Geschenk. Ich darf abgeben. Ich gehöre dann zu dem Team dazu. Ich bin ja nicht ausgeschlossen. Und das ist noch so ein bisschen, da hakt es noch ein bisschen, dass wenn ein SHPV-Team dazukommt, dann glauben die Pflegekräfte, jetzt bin ich raus, ausgestoßen. Das ist nicht mehr mein Patient, mein Bewohner. Und das ist ja gar nicht so. Und das nochmal in die Köpfe, in die Herzen zu bringen. Wir alle zusammen.
Neben den von Ihnen eben genannten Themen setzt sich palliative Geriatrie auf politischer Ebene ja auch für die gesellschaftliche Anerkennung von hochbetagten Menschen und ihre großen Leistungen ein. Wie beurteilen Sie den aktuellen Entwicklungsprozess? Wo sehen Sie vielleicht auch Chancen? Wo sehen Sie auch akuten Handlungsbedarf?
Ich glaube, das fängt bei jedem Menschen selber an. Also jede Pflegekraft darf ihren Mund aufmachen und ist dann politisch. Wenn ich meine Ehrenamtlichen ausbilde und wir gucken uns die Charta der Menschenrechte, also der Rechte sterbender, schwerstkranker und sterbender Menschen an und ich sage, und das tragt ihr jetzt in die Welt, dann sind sie politisch tätig, weil dann wird der Nachbar und der Freund und die Kollegen wissen was darüber. Und wenn die was darüber wissen und weiterfragen, dann bin ich politisch tätig. Jeder, der etwas Schlechtes erlebt hat, im Krankenhaus, im Altenheim, wo auch immer, und sagt, so darf es nicht sein, muss es laut machen und muss es an entsprechende Behörden melden. Jeder, der was gut macht, darf das erzählen. Also tu Gutes und rede darüber. Ich glaube, unsere Behörden wissen noch nicht genug, wie es aussieht am Bett direkt. Und wenn eine Pflegekraft sich organisiert, zum Beispiel in einem Berufsverband, ist sie politisch tätig. Und dann kann sie ihre Missstände erzählen und sie kann auch Ideen dazu beitragen, was kann sich verbessern.
Dann kann ja vielleicht unser Gespräch, was wir heute geführt haben, dazu beitragen, dass sich viele Pflegekräfte engagieren, auf das Thema aufmerksam werden und es noch mehr Gehör findet, als es vielleicht derzeit schon hat. Damit sind wir auch so langsam schon am Ende des Gesprächs angekommen. Wenn Sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Fortbildung zum Abschluss vielleicht noch einmal eine Message komprimiert in einem Satz mit auf den Weg geben wollen, was würden Sie ihnen gern noch sagen?
In einem Satz, das kann ich gar nicht, dafür habe ich immer viel zu viele Worte in meinem Herzen. Guckt den Menschen in der Ganzheit an und wenn ihr dieses Gefühl habt, jetzt bin ich am Ende meines Wissens, dann holt euch die Hilfe dazu. Dann macht aus einem normalen Bewohner einen geriatrisch-palliativen Bewohner. Und im Team helft ihm, das Leben gut zu beenden. Und es macht mehr Spaß, so zu arbeiten. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Frau Lauterbach, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über dieses Thema zu sprechen.
Ja, so gerne. Ich danke auch.